Willkommen bei Konkret, dem Podcast der HeroCon. Vom Handwerker-Event des Jahres direkt in deine Ohren. Ob Digitalisierung, Fachkräftesicherung oder neue Wege der Auftragsgewinnung. Wir bringen das Handwerk mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen. Konkret, klar, echt, handfest.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Konkret, dem HeroCon-Podcast. Und genau, heute, wo wir es aufnehmen, sind noch exakt 4 Wochen bis zur HeroCon. Und dementsprechend freut es mich ganz besonders, dass wir heute einen besonderen Gast haben, denn er vereint viele Dinge. Er war letztes Jahr natürlich auch auf der HeroCon, nicht nur als Besucher, sondern auch als Speaker. Er ist in diesem Jahr HeroCon-Champion für das Thema Nachfolge. Und genau, nicht nur das, sondern auch menschlich wirklich ein feiner Kerl, hat eigentlich immer ein offenes Ohr, wenn man es gerade braucht. Herzlich willkommen, Oliver Oetken.
Ja, hallo Niklas, danke für die einleitenden Worte. Da können wir eigentlich den Podcast jetzt schon beenden, weil mehr kann ich zumindest mal heute schon nicht mehr mitnehmen.
Ja, du am Ende des, wir freuen uns ja immer, ich meine, du bist einer von 13 HeroCon Champions. Jeder Champion steht für ein Thema, manche Themen gehen ineinander über. Genau, also ich weiß es natürlich, aber warum bist du geeignet, ein guter HeroCon Champion fürs Thema Nachfolge zu sein?
Warum speziell in dem Bereich ist relativ klar, weil ich habe selber in meinem Leben schon 2 Übernahmen mitgemacht. Und zwar einmal die Übernahme des Unternehmens vom Namensgeber und dann nochmal innerhalb der Familie, wo ich dann das Unternehmen final dann übernommen habe und habe auch bei dem Thema im Rahmen der Übernahme, ich glaube, fast alles mitgenommen, was geht. Also von einem Unternehmen, was sehr inhaberzentriert war, was nicht auf die Nachfolge vorbereitet war. Das war so der erste Teil. Und beim zweiten Mal war es dann so, dass ich eben halt schleichend über einige Jahre hinweg eben im Rahmen dieser Familienstruktur, die wir ja da hatten, mein Vater in der wirtschaftlichen Verantwortung, aber ich eben schon in der operativen und strategischen Leitung dann unterwegs, konnte ich das Unternehmen in Ruhe vorbereiten und habe dann eine sehr, ja, geräuschlose Übernahme hinbekommen. Und das ist auch der Anspruch, den ich heute noch weiterhin verfolge. Heißt also, in dem Moment, wo ich ausfalle, geht's weiter. Das ist der Plan oder das Ziel dahinter.
Ja. Okay, das heißt quasi die erste Übernahme von deinem Vater oder habt ihr das zusammen übernommen?
Nee, in dem Fall war es so, wirtschaftlich komplett verantwortlich war mein Vater, aber im Rahmen einer Familienentscheidung mit dem Commitment von mir, die Firma danach zu übernehmen. Also es ist quasi so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen, aber schon einiges an Themen, die dann einfach aufgeploppt sind, weil eine Übernahme ist halt nicht so einfach wie ich kaufe ein Auto und da sind ein paar Macken dran, ist mir bewusst und ich repariere mal hier und da und trotzdem am Ende fährt's. Sondern da sind Menschen drin, da sind verschiedene Charaktere drin. Es ist eine Struktur, die entweder da ist oder eben gar nicht da ist. Es sind Abläufe, es sind Kontakte, es sind so viele, ja, man würde sagen Stakeholder, es sind so viele Menschen oder so viele Stellen im Außen auch, die man da berücksichtigen muss, im Innenverhältnis, im Außenverhältnis. Das ist wirklich nicht unbedingt mal eben so Schnipp und alles läuft, sondern da muss man schon genauer hinschauen, wenn man ein Unternehmen übernimmt.
Ja, also genau, es ist wahrscheinlich ein 360-Grad-Thema und an jeder Ecke, beziehungsweise nicht im Punkt des Kreises, kann ja eine Überraschung lauern. Aber ja. Konkret heißt ja konkret. Was war, wenn du jetzt sagen würdest, du hast nur eine Sache bei der ersten Übergabe, wo du sagst, boah, das war mit Abstand das größte Problem. Und wenn ja, mit einer kurzen Erläuterung, warum?
Ja. Bei der ersten Übernahme haben wir eine Übernahme gemacht auf Basis von Zahlen. Also wir haben uns sehr fokussiert auf Bilanz, auf Auswertung und wirklich genau hingeschaut. Und das Unternehmen hat sehr, sehr gut dagestanden. Also darf man auch nicht anders sagen. Und hätten wir in derselben Art und Weise weitergemacht, wäre es wahrscheinlich auch heute noch so. Wir haben so ein bisschen den schwierigeren Weg dann gewählt. Einmal, weil uns das Umfeld nicht gepasst hat, wo das Unternehmen zu dem Zeitpunkt auch das Geld oder wie es das Geld verdient hat. Und zum anderen.
Konkrete Nachfrage, wieso?
Es war eine Nahunternehmerstruktur vorhanden, die ich mit meinen moralischen Werten einfach nicht verbinden konnte. Und da ging es rein in diesem Rahmen nur um Eurozeichen und nicht um irgendwelche zwischenmenschlichen Werte beziehungsweise irgendwelche Sachen, die da relevant sind. Und wenn ich, naja, Respekt hat man, aber wenn ich schon Angst haben muss aufgrund der Struktur, die mir gegenüber sitzt, dann lasse ich lieber die Finger davon. Ne? Und genau das war damals da der Fall. Und wir haben dann das Unternehmen komplett umgebaut von der Nahunternehmertätigkeit auf eigenes Personal, damit wir erstmal selber leistungsfähig sind natürlich. Sind damals auch gewachsen auf über 100 Mitarbeitende und im Rahmen von einer Situation, wo die Strukturen und Prozesse einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht sauber waren, weil wir ja noch in dieser Übernahmephase mehr oder weniger drin steckten, war das einfach nicht der richtige Weg zu dem damaligen Zeitpunkt. Das heißt also, neben den hausgemachten Themen kamen auch so die selbstproduzierten Themen dazu. Mein Anspruch war es immer, viele Arbeitsplätze zu schaffen, viele Menschen zu beschäftigen, viel mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen. Und am Ende, naja, war es in dem Moment auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Und ja, dann kommen noch Konflikte dazu, die in einer Nachfolge passieren können. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Es gab eine Handvoll, oder beziehungsweise in dem Fall, glaube ich, drei konkrete Mitarbeitende im Unternehmen, die selber schon überlegt haben, das Unternehmen zu übernehmen als Gruppe. Und ja, diese Gruppe hat dann nachher dann auch eine Zeit lang gegen uns gearbeitet. Und das sind also Effekte, die man einfach, ja, die muss man so ein bisschen erfragen vielleicht auch, oder muss man sich auf einen anderen Standpunkt nochmal setzen. Deswegen sagte ich eigentlich, wir haben rein auf Zahlen geschaut. Und es waren nochmal ganz andere Werte und ganz andere Themen, die im Grunde viel relevanter waren. Weil ich glaube, Menschen dann mitzunehmen auf eine Reise, auf Veränderungen und so weiter, das passiert, das kann man gut machen. Aber diese Menschen mitzunehmen, die vorher schon ein konkretes Bild hatten, wie sie selber ein Unternehmen umstrukturieren würden oder führen würden, ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung, diese dann mitzunehmen. Und von daher, also eine gewisse Gemengelage.
Zwischenfrage, habt ihr die mitgenommen? Oder es gibt ja auch manchmal
Situationen. Also eine Zeit lang ja. Wir haben wirklich alles versucht da in dem Fall. Und so über diese Versuche ist ja auch dann das erst rausgekommen, dass sie selber das Unternehmen übernehmen wollen, aber es finanziell nicht geschafft haben. Und genau deswegen ja, mussten wir uns dann auch nachher von insgesamt 120 Jahren Betriebszugehörigkeit verteilt auf 4 Personen dann trennen. Ja. Und ja, dem Unternehmen hat es gut getan, gar keine Frage, also menschlich auf jeden Fall. Aber fachlich, muss man auch dazu sagen, waren es natürlich sehr fachlich starke Mitarbeiter, die uns schon dann in dem Punkt gefehlt haben. Aber ich sag mal, die haben es so weit teilweise getrieben, dass sie Wetten abgeschlossen haben, wer von den Leuten welchen neuen Mitarbeiter schneller rausgemobbt bekommt und so weiter. Also wirklich ganz krasse Sachen, die teilweise passiert sind, die ohne unser Wissen natürlich passiert sind, die alle im Nachhinein dann erst rausgekommen sind und vor allen Dingen auch dem Unternehmen auch langfristig auch danach geschadet haben, ne? Vom Ruf her, vom Image her. Ja. Und da sind schon Themen dabei gewesen, wo man sich schon nachher fragt oder fragen muss, kann das sein? Ich meine, ja, es war so, ob das sein darf, denke ich nicht. Auch da wieder reden wir über Werte. Aber weißt du, wenn vorher die Werte auf Geld abgestellt waren, dann kann ja in dem Unternehmen ja gar nicht, ja, die anderen Werte können ja dann gar nicht in dem Unternehmen wirklich verankert sein. Und das hat auch sehr lange gedauert, dieses Thema Vertrauen und Menschlichkeit und wir sind zusammen und so weiter oder ein Team und so. Auch so ganz langsam Schritt für Schritt nur aufzubauen, das war echt nackt.
Genau, also meine nächste Frage wäre gewesen, was sind denn deine Werte, für die du stehst? Ein paar hast du wahrscheinlich jetzt gerade schon genannt.
Ja, also es ist natürlich, für mich steht der Mensch im Mittelpunkt, auch wenn man manchmal einfach auch anders entscheiden muss, aber der Mensch steht schon immer im Mittelpunkt. Also bevor ich eine harte Entscheidung treffe, habe ich das lange mit mir getragen. Ja, also bevor ich mich von jemandem trenne oder bevor ich in einer Form etwas tue, Wenn ich enttäuscht bin oder provoziert werde, sieht das anders aus. Dann bin ich emotional, dann kommt auch eine Kurzschlussreaktion zustande. Aber in der Regel ist es so, dass für mich der Mensch im Mittelpunkt steht und deswegen das Thema Menschlichkeit, Kommunikation. Was ich total wichtig finde in dem Zusammenhang ist Verantwortung und Verantwortung auf allen Seiten, also nicht nur auf meiner Seite als Arbeitgeber, sondern auch eben auf der Belegschaftsseite oder auch im Umfeld vom Unternehmen, finde ich, ist Verantwortung ein Riesenthema und der versuche ich halt immer auch gerecht zu werden und erwarte natürlich auch, dass die anderen sich auch verdammt viel Mühe geben. Und das sind so für mich ganz die wichtigsten Punkte im Grunde, ne? Der Mensch, Verantwortung, Vertrauen natürlich und diese Sachen wirklich, die für Langfristigkeit auch stehen, für eine lange Zusammenarbeit und für Möglichkeiten und Chancen, die dann entstehen können. Wenn du das alles nicht hast und nicht tust, dann entsteht nichts, ne? Dann ist alles nichts, ne?
Ja. Wie sieht, also ich meine, jetzt können vielleicht einige, die zuhören, denken so, ja, okay, das mit den, ich sag mal, 3 bis 4 Freunden von der Tankstelle, die dann quasi das aktiv sabotieren. Also ich meine, Übergaben oder Übernahmen können ja auch auch so herausfordernd sein, allein durch eine unterschiedliche Kultur. Wie sieht für dich die perfekte Übergabe aus? Also was sind so die Prozessschritte, wo du sagst, Bilderbuchprozess, so wie er zwar nie stattfindet, aber so wäre er bestmöglich und harmoniewahrend.
Ach, bilderbuchmäßig. Ich glaube, dass die Übernahme, die ich nachher von meinem Vater gemacht habe, gar nicht weit weg davon ist. Ja, so heißt also viel Zeit, ganz in Ruhe an den verschiedenen Stellschrauben drehen, das Unternehmen von den Strukturen her, von den Prozessen her, von den Ansprechpartnern her so aufstellen, dass jeder jeden kennt, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat, dass der oder die Inhaberin in der Lage ist, mal 2, 3 Wochen Urlaub zu machen oder nehmen wir einen anderen Fall, auszufallen, krankheitsbedingt, unfallbedingt oder sonstiges, dass dieses Unternehmen nachher weiter funktioniert. Das ist eigentlich so ein erster Indikator auch dafür, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und zwar dann, wenn man mal 3, 4 Wochen nicht da ist und der Betrieb nachher doch noch steht. So, und genau das sind so aus meiner Sicht schon fast die wichtigsten Punkte. Denn eins ist ja klar, wenn ich als Inhaberin, Inhaber jeden Tag da sein muss, weil mein Kunde mich braucht, weil mein Arbeitnehmer mich braucht, weil irgendwie der Lieferant nur zu mir will oder, also diese ganzen, das sind wir wieder bei dem Umfeld, wenn mein ganzes Umfeld komplett auf mich fokussiert ist, ist das für mein Ego super. Ich habe einen Drehpunkt, ich bin die geilste Sau im ganzen Unternehmen. Aber, und das ist so das, was ich immer so ein bisschen zeige, auch in den Vorträgen, ich bock mich mal rum, ich halte immer so eine Klopapierrolle hoch. Warum halte ich die hoch? Ganz einfach, weil es nichts wert ist. Das Unternehmen ist nichts wert, noch nicht mal eine Klopapierrolle. Denn wenn ein Unternehmen in diese Situation kommt, dass die Nachfolge gar keine Chance hat zu überleben, weil eben halt genau diese Maßnahmen nicht ergriffen worden sind, weil nicht jeder weiß, was zu tun ist, weil im Grunde jeden Morgen erstmal die Inhaberin, der Inhaber da sein muss, um die Einteilung zu machen, zusammen, was machst du da musst du jetzt hin und du musst dies und das, jenes. Wenn das alles nicht verteilt ist in so einem Unternehmen, dann muss man einfach sagen, dann ist so ein Unternehmen nicht auf eine Nachfolge vorbereitet. Und jetzt kann natürlich jeder sagen, hey, ich habe einen 3-Mann-Betrieb, erzähl doch keinen Quatsch, ist auch schon im Vortrag passiert, aber da sage ich immer gerne, hey, und trotzdem habe ich eine Wahl. Und die Wahl bedeutet, zum Beispiel zu entscheiden. Und Entscheidungen sind ja nun mal die erste Voraussetzung. Zum Beispiel zu entscheiden, mache ich Betriebsferien. Damit eben in dem Urlaub neben den 50 Kunden, die anrufen, nicht auch noch 100 Anrufe von der Baustelle kommen. Ja, weil irgendwas nicht funktioniert oder nicht so gelaufen ist und so weiter und so fort. Aber dann habe ich ja schon eine Struktur, einen Teilprozess zumindest schon mal geklärt. Und darum geht's. Es geht genau darum, diese Entscheidung zu treffen, wie darf etwas ablaufen? Inwiefern darf ich überhaupt eingenommen werden in zum Beispiel meiner Urlaubsphase oder.
Aber das macht alles Sinn. Aber das klingt auch ein bisschen in den Workshops so grundsätzlich, wie werde ich ein guter Unternehmer?
Ja, das steht natürlich oben drüber, ja klar.
Weil am Ende das, was du jetzt gerade beschreibst, das ist ja auch das Ziel, wenn du, keine Ahnung, als Mitte-30-Jähriger ein Unternehmen führst, da möchtest du ja trotzdem genau diesen, diesen Status erreichen, den du hast. Zumindest genau, habe ich das von ein, zwei anderen Speakern auf der HeroCon gehört, zu sagen, okay, wenn du nicht 4 Wochen Urlaub machen kannst, dann bist du eigentlich Selbstständiger und nicht Unternehmer. Ich meine, klar, man muss die Richtung vorgeben und so weiter, aber am Ende, ich wollte, das ist die Prozessorganisationsstruktur, da bin ich auch 100% bei dir, und es wird einem als Unternehmer ja trotzdem nicht langweilig, wenn man operativ die Verantwortung abgibt. Aber trotz alledem, auch wenn diese Prozesse alle stehen, wo ja, vorsichtig gesagt, ich glaube, da haben einige Betriebe durchaus noch Nachholbedarf. In gewisser Art und Weise, weil ich meine, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Ich hatte mal irgendwas um die 50 im Kopf.
Ja, 45, genau. Ja.
Ja. Genau, kommt eine 5 drin vor, deswegen super. Das ist ja schon eher einer der größeren Betriebe. Also das ist jetzt ja nicht so der 5- bis 7-Mann-Betrieb. Je kleiner man ist, desto wahrscheinlicher oder desto natürlicher ist es ja, dass man auch noch operativ mehr eingebunden ist. Aber nichtsdestotrotz, auch stell dir vor, du hast die Prozesse, die laufen, du hast die Verantwortung delegiert. Da gibt's ja immer noch Stolperfallen. Ab wann, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, du bist Mitte 50, möchtest mit 65 das Ding übergeben, wann solltest du anfangen, dich damit zu beschäftigen?
Du hast ja jetzt zwei Sachen ja quasi zusammengebracht gerade, deswegen will ich auf beides eingehen. Also sich mit dem Thema Unternehmertum auseinanderzusetzen, ist eine Sache, die man eigentlich immer tun sollte. Denn da reden wir von Fortbildung, wir reden davon, eine Entscheidung, das Leben vielleicht an manchen Stellen für sich einfacher zu machen. Manchmal macht man es vielleicht auch nicht einfacher, weil wenn ich mehr Wissen habe, mache ich mir vielleicht auch manche Sachen schwieriger und komplexer. Also von daher, aber trotzdem, wenn ich mehr weiß, kann ich mich mit mehr Themen auseinandersetzen und kann natürlich genau das, was du gerade sagtest, die Strukturen und Prozesse entsprechend optimal herleiten, beziehungsweise kann alles in dem Bereich vorbereiten. Deswegen beginnt eigentlich für mich immer der Gesamtprozess der Übergabe bei der Person, die abgibt. Die Person, die abgibt, darf sich selber hinterfragen, wie würde ich gerne dieses Unternehmen übernehmen. Und zwar nicht aus der Perspektive, wo ich jetzt bin, sondern immer aus der Vogelperspektive, vielleicht im besten Fall sogar auf der Perspektive der anderen Seite. Und um es zu sagen, wann ist es ein Kernprozess aus meiner Sicht nachher so ungefähr von 3 Jahren, die im Unternehmen stattfinden sollte. Geht auch schneller, direkt dabei gesagt, kann auch länger dauern. Das liegt immer so an den handelnden Personen und natürlich, wie ernst man die Sache nimmt oder beziehungsweise wie viel Zeit man sich dann dafür nimmt. Ne? Das auch da wieder die Rolle. Bin ich unternehmerisch tätig, habe ich unter Umständen mehr Möglichkeiten, kreativer zu arbeiten oder mir Gedanken zu machen über genau solche Themen, wie Übergabe beziehungsweise welche Aufgabenstellung mache ich jetzt heute und mal seinen Tag so ein bisschen aufzustellen und diese Sachen dann vielleicht auch nachher irgendwo so zu dokumentieren, dass sie auch jemandem helfen, wenn er eben dann den Job in Anführungsstrichen übernimmt beziehungsweise den Betrieb übernimmt. Das heißt also irgendwo, wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo um 3 Jahre rum und wie gesagt, der eine kann schneller, der andere braucht dann eben länger und ja, was passiert in dieser Zeit? Fangen wir doch mal an, ganz einfach mit so einer Art Notfallkoffer. Wer hat denn so eine Infobroschüre über sein Unternehmen irgendwo liegen? Wahrscheinlich keiner. So, da geht's ja schon mit los. Also heißt also, ich habe einen Unfall, ich habe jetzt den 5-Mann-Betrieb oder den 7 oder wie auch immer. Wir haben alles gewerbliche Mitarbeitenden und wir haben im Büro noch eine Aushilfe. So, wer hat dann die Informationen, wenn ich ausfalle? Zum Beispiel, da geht's ja schon los. Das ist so das Kleine, der kleine Anfang oder das kleine Thema, womit man dann loslegt und dann überlegt, okay, Bankkontakte. Wo sind keine Ahnung, jetzt für die gewissen Notfälle, die alle so entstehen können, wo sind da die entsprechenden Zugänge, Passwörter, wo kann ich darauf zugreifen, wann muss ich darauf zugreifen, wer ist der Steuerberater, jetzt stellt man sich vor, da ist egal, jetzt Männlein oder Weiblein, hat da den Betrieb und Partner keine Ahnung, irgendwo in der Versicherung unterwegs. Diese Person hat unter Umständen keine Ahnung vom Handwerk und hat auch keine Ahnung von der Struktur im Handwerk. Heißt aber trotzdem, in irgendeiner Form muss ja dieses Unternehmen weitergehen. So, wo sind die Kompetenzen geregelt? Oder wie sind die Kompetenzen geregelt? Wie sind so Ausfallstrukturen vorgesehen? Und. Also ganz viele Sachen. Und dann muss ich ja dafür sorgen, erstmal, dass meine Partnerin, mein Partner erstmal in der Lage ist, kommissarisch irgendwie das Ganze weiterzumachen. Ja? So. Und das ist so mal die erste Aufgabenstellung. Und genauso wie sensibel, wie ich da rangehe, wenn ich an meine Partnerin oder Partner denke, darf ich auch rangehen, wenn ich an eine Nachfolgerin oder Nachfolger denke. Denn diese Person will nachher sich einbringen, sie will den Betrieb weiterentwickeln. Und genau diese Fragen entstehen ja da genau an dieser selben Stelle. Und jetzt habe ich lange geantwortet, aber die kurze Version ist es dauert so lange, wie jemand gewissenhaft dieses Unternehmen vorbereitet auf einen Menschen, der von außen reinkommt und im besten oder im schlimmsten Fall gar keine Ahnung hat. Schauen wir uns einen jungen Meister an. Die haben keine Ahnung von Unternehmensführung und müssen trotzdem in die Lage versetzt werden, mit der Übernahme nicht alles falsch zu machen. Und genau das ist die Aufgabenstellung. Und deswegen ist auch diese Zeitangabe so schwierig in dem Bereich.
Ja, also ich habe mir ein paar Zwischenfragen bereitgelegt, aber du hast sie alle beantwortet, ohne dass ich gefragt habe. Ja, das hast es mir in der Form sehr leicht gemacht und deswegen würde ich gerne ein Stilelement von dir übernehmen und mir aneignen. Und zwar das der These. Du hast gerade gesagt, junge Unternehmer kommen aus der Meisterschule und haben keine Ahnung von Unternehmertum. Mhm. Wie stehst du zu der These, es gibt wahnsinnig viele gute Handwerker und wahnsinnig viele schlechte Unternehmer im Handwerk?
Da ist was dran, aber es ist gar kein Vorwurf, sondern was wir in unserer Bildung oder generell in Deutschland in der Bildung lernen, ist ja dieses Fachliche. Heißt also, wir haben schulisch fachlich gelernt, wir haben aber auch nachher in den weiteren Ausbildungen zum Beispiel zum Meister, zur Meisterin auch rein fachliche Themen gelernt, die zu meinem Gewerk gehören. Wir haben zwar ein bisschen was Buchhaltung gemacht, ein bisschen Marketing, ein bisschen Ausbildereignung, ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber am Ende ist das ja, hat das ja nichts mit Unternehmensführung zu tun. Ich habe jetzt zuletzt einen Online-Kurs aufgenommen, dann habe ich den jemanden hören lassen, habe ich dann gesagt, ich sage, was ist der wert? Da sagte die Person, ja, mein ganzes Unternehmen ist es wert, weil da sind so viel Wissen jetzt da drin oder so viele Sachen, worüber ich jetzt nachdenken kann. Da hätte ich ja niemals drüber nachgedacht. Das hat mir noch nie einer erzählt. Und genau das ist der Punkt. Die Menschen oder wir in unserem System werden nicht auf Führung, auf die ganzen Themen, die im Unternehmertum drin sind. Und da gehört auch irgendwo ein bisschen Bauchgefühl dazu. Nicht nur Intellekt, sondern auch Bauchgefühl. Das lernen wir alles nicht. Wir werden quasi in dem Moment, wo wir dann einen Betrieb aufmachen oder einen Betrieb übernehmen, im Fall, dass ich von der Meisterschule aus direkt dahin gehe und zu Hause keinen Betrieb habe sonst, weil sonst hat man so ein paar Schwingungen schon mal. Aber wenn ich von null auf starte, dann habe ich echt ein Thema, weil da ist so viel zu erlernen, da ist so viel mitzunehmen und ich bin mir fast sicher, oder wenn du mal jetzt auf der HeroCon mal rumfragst von denjenigen, die im Handwerk selbstständig sind, die werden dir schon zum Großteil sagen, dass sie sich manche Dinge doch deutlich anders vorgestellt haben. Und woher kommt das? Ganz einfach, weil so war auch mein Gedanke, rosa, rot, romantisch, gehen wir an die Sache ran, arbeiten im Team zusammen und alle ziehen an derselben Stelle, beziehungsweise wir reißen die Geschichte zusammen. Aber dem ist ja nicht so. Jeder Mensch ist anders und deswegen haben wir auch im Bereich der Führung, im Team, in der Kommunikation, da sind so viele Aufgabenstellungen, die sind so intensiv. Ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Punkt, den haben sich viele anders vorgestellt, beziehungsweise der Punkt war zum Beispiel den Leuten nicht so bewusst. Und dann kommen natürlich noch so Punkte, wo du dann sagst, hey, wir wollen ja jetzt hier die Welt erobern, in Anführungsstrichen. Wie ist denn mit der Bank, mit dem Steuerberater, mit dem? Und auf einmal merkst du, ja, im Grunde, jeder guckt ja nur zu sich, jeder will ja nur für sich seine Schäfchen im Trockenen haben. Und irgendwie so richtig bei mir so da zu gucken, bei mir läuft, guckt irgendwie keiner. Das sind schon harte Erfahrungen, die man dann erstmal macht.
Wir sind jetzt so ein bisschen, also klar, das Thema Jungunternehmer, du kannst gründen oder übernehmen. So, das sind die beiden Abfahrten, die du wählen kannst. Aber so oder so, das Thema Unternehmertum ist ja ob du gründest oder übernimmst, ist das Spiel erstmal, ja, es spielt schon eine Rolle, weil wenn du gründest, dann fängst du auf jeden Fall kleiner an und kannst kleiner aufbauen und übernimmst halt einen Betrieb nicht in voller Fahrt. Aber wenn du sagst, okay, im klassischen Handwerksbildungsweg kriegst du das nicht mit. Was ist deine Empfehlung zu sagen, jetzt gerade für junge Meister, welche Schritte würdest du gehen, damit du, es geht ja gar nicht darum, dass du jemanden findest, der dir sagt, so musst du das machen, sondern einfach diese Fehler würde ich an deiner Stelle vermeiden. So.
Also es sind so viele Fehler, die möglich sind. Ja, also das ist total schwierig, das jetzt in Kürze zusammenzufassen. Man muss ja sich eins immer vor Augen halten. Es ist ja nicht so, dass wir heute keine Fehler mehr machen. Selbst wenn wir erfolgreich sind oder erfolgreich erscheinen, heißt das ja nicht, dass alles perfekt ist. Wir haben jeden Tag weiterhin Aufgabenstellungen oder Herausforderungen. Auch wenn wir sagen, jetzt in meinem Fall, ich stehe in der Öffentlichkeit und bin draußen und trotzdem habe ich ja auch gewisse Situationen, vielleicht nicht mehr so häufig aus dem Innenbereich, dass ich sage, ich habe jetzt Probleme, weil ich innen in einer Form etwas habe, was nicht funktioniert in meinem Unternehmen. Aber ich habe halt Impulse, die von außen kommen, die dazu führen, dass ich dadurch dann wiederum Themen habe, die ich aber innen dann wieder verbessern muss. Heißt also, ich muss immer wieder meine Prozesse, immer das, was ich an Themen habe, aufbereiten. Es sind kleine Themen wie, oder was heißt kleine Themen? Es sind die Themen, der Mensch muss tatsächlich wieder im Mittelpunkt stehen. Ich muss es schaffen, meine Teams zu verstehen. Ich muss schaffen, dass ich weiß, warum vielleicht jemand an gewissen Tagen nicht gut drauf ist. Ich muss wissen, warum Produktivität so ist, wie sie ist. Ich muss aber auch die Zahlenlandschaft verstehen. Wenn ich gar nicht in der Lage bin, in irgendeiner Form die Zahlen zu verstehen, beziehungsweise nicht in der Lage bin, da alles untereinander zu schreiben und einen Strich drunter zu machen und zu sagen, das ist eine schwarze oder eine rote Zahl, dann muss ich mich damit ganz dringend auseinandersetzen. Wir müssen nicht perfekte Buchführungen können, aus meiner Sicht. Und trotzdem müssen wir verstehen, wie gewisse Steuergesetze funktionieren. Weil am Ende sagt der Steuerberater, die Informationen sind alle von meinem Kunden. Und der Kunde unterschreibt jetzt hier unter dem Bericht, weil das, was da in der Firma abgeht, das weiß der Steuerberater auch nicht. So sagt das zumindest so. Da geht die Beantwortung wieder komplett zurück auf denjenigen, der wahrscheinlich keine Ahnung hat. Also muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich muss natürlich auch die fachlichen Themen drauf haben. Ich muss im Grunde der beste Sachverständige sein, der rumläuft und dafür sorgen natürlich, dass das, was wir da tun, in einer bestmöglichen Qualität ist. Ich muss aber auch derjenige sein, der in der Kommunikation zum Kunden hin derjenige ist, der ja wirklich richtig stark ist. Und dann sind wir ja noch nicht bei den digitalen Themen. Dann kommt jetzt noch Recruiting dazu, dann kommt noch Prozesse, Automatisierung und KI, dann und. Also ganz, ganz viele Themenfelder, die wirklich relevant sind, also wirklich eine große Aufgabenstellung. Und deswegen kann man auch verstehen, wenn der ein oder andere in seinem Betrieb sagt, das kann ich nicht abbilden und deswegen lasse ich eben halt Belastung weg aktuell.
Ja. Ja, das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, weil du hast es jetzt ja so formuliert, als wäre es doch sehr zentriert. Also du musst Ahnung davon haben. Aber du hast jetzt gesagt, dein Betrieb läuft, obwohl du mal 4 Wochen nicht da bist. Das heißt, da kommt ja das Vertrauen ins Spiel, diese Themen. Also am Ende, wenn du als Geschäftsführer unten im Impressum stehst oder im Handelsregister oder sonst wo, dann du kannst ja nicht darauf berufen, dass dein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat. Also du verantworten tust es ja trotzdem. Ja. Ja. Aber du kannst ja Verantwortung trotzdem delegieren. Und wie kommt man dahin in so einer Lage, wenn man halt sagt, okay, du stehst dafür ein, das trotzdem abzugeben? Weil das eine ist ja Vertrauen, das andere ist trotzdem auch Verantwortung und Risiko für dich selber, wenn du halt Themen komplett abgibst. Also wo ist für dich der perfekte Sweet Spot zwischen Verantwortung abgeben und Kontrolle behalten?
Gut, jetzt bin ich vielleicht ein Extrembeispiel, weil ich generell jemand bin, der sehr stark abgibt und delegiert. Ja, also ganz klar. Wir haben damals, als wir das Unternehmen zum Beispiel übernommen haben, haben wir eine Struktur übernommen mit dem Unternehmen Und irgendwann standen dann zwei von drei Mitarbeitenden, die also im Büro waren, vor uns und haben gesagt, ja, also so wie das jetzt sich hier entwickelt hat, das ist nicht unsere Sache. So, das heißt, also auf einmal waren diese Leute weg und das waren die Leute, denen man natürlich, die man aufgebaut hat in der Zwischenzeit, die man vorbereitet hat. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich selbstständig gemacht, weil sie ja jetzt alles konnten. Ja, so, und das ist natürlich so ein Punkt, alles stimmt nicht, sie haben vieles nicht mitbekommen, aber sie waren halt der Meinung, dass sie alles mitbekommen haben. Und deswegen haben sie gesagt, ja, nee, das können wir selber auch. Ne, machen wir uns selbstständig. Und das ist aber auch hier mittlerweile ein Lob ja auch an uns. Ne? Also jeder, der sich in irgendeiner Form bei uns im Unternehmen entwickelt oder eben halt entwickelt und dann selbstständig macht, ist für mich mittlerweile eine Bestätigung von meiner Arbeit, denn ich entwickle quasi Selbstständige, vielleicht sogar teilweise Unternehmer, das weiß ich nicht, aber das habe ich in den letzten Jahren auf jeden Fall geschafft. Und auf jeden Fall ist es so, dass dieses Thema Vertrauen eine Riesenrolle spielt. In dem Fall war es dann so, musste die Position natürlich neu besetzen, habe dann geschaut, wie ich das machen kann. Dann habe ich mir Menschen von außen geholt und wie das so ist. Die ersten Runden, die man so macht, sind nicht so glücklich gewesen, ist definitiv so. Und trotzdem darf man das Vertrauen in die Menschen nicht verlieren, denn irgendwann kommen dann die Richtigen. In unserem Fall ist es auch so, ich habe zwei Prokuristen, also zwei Mitglieder der Geschäftsleitung, sowohl einmal auf der technischen Seite, einmal auf der kaufmännischen Seite, die Verantwortung mittragen entsprechend und auch ihre Aufgaben erfüllen jeden Tag und vor allen Dingen den operativen Bereich heute komplett entsprechend abwickeln. Also da bin ich mehr oder weniger gar nicht mehr involviert. Und trotzdem ist mir zwischendurch natürlich passiert, dass irgendwann mal zum Beispiel ein Bauleiter vor mir stand, den ich eingestellt habe, der dann sagte, ja, das ist mir zu viel Arbeit hier. Ja, ich sage, wenn ich keine Arbeit hätte, hätte ich dich nicht eingestellt. Ne? Aber dann stellte sich dann nachher raus, wo er dann zum Beispiel während der Arbeitszeit nochmal 2-3 Stündchen so 1 bis 2 Mal die Woche gewesen ist. Ne? Weil dann so im Nachhinein dann halt rauskommt. Und na klar ist das dann zu viel Arbeit. Ne? So, und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es bleibt auf der Ebene der Menschen, der Menschlichkeit. Es bleibt auf der Ebene des Vertrauens. Es bleibt, wenn man das direkte Gefühl zu den Menschen nicht wahrnimmt direkt, beziehungsweise nicht direkt dieses Gefühl stattgeben möchte, dann ist das so, dass man dann mal ein bisschen ausprobieren muss. Und das ist natürlich nicht so einfach, gerade in kleineren Strukturen. In unserem war das einfach viel Geld gekostet in den Jahren. Das ist immer ein Problem. Ich habe da nur tatsächlich den Hinweis an alle, durchhalten, und die Menschen, die auf diese Positionen hingehören, werden irgendwann kommen. Es gibt da kein Rezept oder so, sondern im Gegenteil, ausprobieren, ist egal, woher die Menschen kommen, ob von einem Headhunter oder ob vom Arbeitsamt. Am Ende kann alles funktionieren, aber die Quote ist halt tatsächlich, und das liegt leider auch in unserer Gesellschaft, Thema Verantwortung, ist nicht mehr so präsent, und deswegen ist leider die Quote da nicht immer so glücklich.
Es ist ein Punkt, auf den ich hinaus auch noch wollte. Man hat das Gefühl, oder es gibt ja auch Studien, wo es einfach heißt, okay, ich habe gar keine Lust mehr, unternehmerisch tätig zu sein, weil ist mir zu anstrengend, zu viel Stress, Work-Life-Balance ist, wenn es gut läuft, ist immer super, Unternehmer zu sein, aber wenn es nicht gut läuft, dann ist es besser, wenn man Beamter ist. Was würdest du sagen, woran liegt das?
Es ist natürlich auch anstrengend, also so ein Leben zu führen mit Verantwortung generell. Ist ein anstrengendes Leben. Ne? Also, aber ich glaube, dass in dem Bereich der Verantwortung am Ende die Menschen auch glücklicher sind, weil sie vielleicht auch ihre Ziele erreichen oder zum Beispiel auf dem Weg zumindest sind, ihre Ziele zu erreichen. Manchmal auch nicht, ganz klar, aber ich glaube, die Quote der Zufriedenheit und ist in den Segmenten, glaube ich, schon größer. Warum die Menschen das nicht wollen, ist natürlich ein Einsatz von Zeit und natürlich auch Stress und aber auch der Punkt, dass viele keine Ahnung haben von dem, worauf sie da ein Urteil fällen. Ja. Du weißt es selber, Niklas, ich weiß jetzt die vorigen Tätigkeiten nicht, die du gemacht hast, aber du weißt es selber von der HeroCon jetzt. Es ist einfach geil, am Ende da zu stehen und zu sagen, hey, wir haben es geschafft. So. Und natürlich ist dieser Moment, der ist nicht auf dem Punkt da und du hast jetzt keinen Titel, den du in den Himmel hebst, wie Oliver Kahn ja einige in den Himmel gehoben hat. Da hast du den Punkt, ja, da bist du in dem Moment der Champion. Aber im Grunde siehst du mittlerweile auch, dass diese Bundesliga oder Champions League und so weiter, du siehst auch, dass das eine Entwicklung einfach ist. Und jeder, der da mal so ein bisschen Blut geleckt hat, der möchte eigentlich in dieser Ebene weiterbleiben, weil es macht einfach Spaß am Ende. Es ist einfach total positiv. Und natürlich hast du Rückschläge, aber die hast du in jeder Art von Leben hast du die. So. Und natürlich ist da eine andere Art und tut auch manchmal ein bisschen was mehr weh oder so. Kann alles sein. Aber wir haben viel zu viel Urteil über ein Segment, über eine Aufgabenstellung oder eine Herangehensweise, wo die meisten gar keine Ahnung von haben. Und ich glaube, das ist einer der größten Punkte. Es wird etwas gesehen oder beobachtet von außen, was man nicht tun würde in dem Fall von dieser Betrachtungsweise her. Und genau deswegen redet man sich das dann, wie es dann oft im Leben ist, schön mit dem Punkten, ja, naja, also viel zu viel hier, viel zu viel da, viel zu anstrengend und so weiter und so fort. Wir brauchen mehr Menschen, die das wieder tun.
Wo kommen die her?
Wir machen zu wenig Werbung auf der einen Seite dafür. Also wir fördern und fordern das auch zu wenig. Ja, was soll ich jetzt sagen? Sind wir wieder bei unserem Unsozialsystem in Deutschland?
Jetzt wird's spannend.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, aber das ist nicht das erste Mal, dass ich das sage. Also ich bin der Meinung, wir haben nicht wirklich ein Sozialsystem, sondern wir haben ein Unsozialsystem. Ein Sozialsystem haben wir für die Menschen, die nicht können. Ja, da bin ich voll dabei, absolut. Genau dafür brauchen wir dieses Sozialsystem. Aber ich habe da kein Verständnis für die Menschen, die nicht wollen oder die nicht dürfen wegen irgendwelcher politischen Hürden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Punkt, genau an der Stelle haben wir ein unsoziales System in Deutschland. Warum sollen denn die anderen Leute, warum soll die Gemeinschaft denn genau für diese Gruppe da arbeiten gehen, wenn sie nicht wollen? Also wenn sie nicht wollen, ist das Schlimmste. Wenn sie nicht dürfen, ist genauso schlimm. Aber dann könnte man eine Entscheidung treffen. Das ist genau dasselbe Thema. Also warum sollte man dann den Teil dieses Systems sozial nennen? Es ist nicht sozial, es ist unsozial. Ganz einfach. Ganz einfach.
Vor allem für diejenigen, die es bezahlen.
Ja, natürlich, genau.
Wir
haben ja nicht nur die Konsumentenseite, sondern wir haben ja auch die Leute, die es tragen.
Ja, genau. Und das geht da ja nicht in den Debatte, dass man sagt, okay, man sollte das um 20% kürzen, sondern einfach wirklich um Grundsatz.
Ja.
Spannendes Thema. Du provozierst das so ein bisschen, weil du ja auch ein paar Sachen gut machst. Und ich habe noch eine Sache und da möchte ich einmal den Spiegel vorhalten. Ich habe noch eine Frage an dich, bevor ich nochmal so ein bisschen Richtung Event abdrifte. Mhm. Weil ich genau weiß, du hast diese Frage schon sehr häufig gestellt, aber ich habe noch nie die Antwort von dir gehört. Wenn du für einen Tag Minister für Handwerk wärst, was würdest du machen?
Aus meiner Sicht brauchen wir, und deswegen ist die Frage in dem Wissen, wenn ich sie stelle, natürlich immer so ein bisschen gemein, aber am Ende ist es so, dass wir eine große Veränderung brauchen im Handwerk. Wir brauchen ein ganz anderes Selbstverständnis, wir brauchen eine ganz andere grundsätzliche Herangehensweise im Handwerk und wir sind vor allen Dingen, und jetzt kommt's, wir sind ja über 5 Millionen Beschäftigte im Handwerk. Und wir machen uns immer sowas von klein oder werden klein gemacht, ich kann es dir gar nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir selber dieses Understatement mittlerweile so für uns übernommen. Ja, wir sind aus dem Handwerk und eigentlich rede ich am liebsten gar nicht drüber, wobei ändert sich zum Glück gerade so ein bisschen, aber so da kommen wir ja her. Wir sind komplett abgetaucht, wenn es um unseren Job geht, wenn es um das geht, was wir tun. Wir sind aus meiner Sicht eine der wichtigsten Berufsgruppen in unserem Land. Wir sind verdammt viele und wir dürfen uns auch entsprechend verhalten. Und ich glaube, das wäre so die erste Maßnahme, die ich ergreifen würde. Und zwar, dass wir selber wieder am Mindset arbeiten dürfen. Und zwar an einem Selbstverständnis, wo wir uns nicht keine Ahnung, also nicht überheblich und nicht arrogant verhalten sollten. Und wir dürfen auch einen Unterschied machen bei den Kunden, ob es die Oma ist, die 700 Euro Rente bekommt, oder ob es dann irgendwo auf der anderen Seite irgendwie, keine Ahnung, ein gut verdienendes Konstrukt ist, egal jetzt, ob es privat oder gewerblich ist. Da dürfen wir uns, glaube ich, auch in Zukunft auch nochmal anders positionieren. Und eins muss ich ganz klar sagen, wenn ich das sehe aktuell wieder mit den Preiserhöhungen aus der Industrie, wann haben wir im Handwerk mal eine Preiserhöhung der Art gemacht, nur weil wir eben halt einen Arsch voll Arbeit haben mit dem, was wir tun. Und das ist ja, das heißt ja nicht, dass wir Geld verdienen, wenn wir viel arbeiten, sondern im Grunde heißt es erstmal, dass wir ackern wie die Blöden. So, wann haben wir als Betriebe, als Unternehmerin, als Unternehmer mal gesagt, okay, und wir wollen jetzt auch mal 20% mehr haben? Und das sind so Sachen, die ich in diesem Selbstverständnispaket sehe, die wir ändern dürfen. Und das wäre das, woran ich arbeiten würde. Ich würde jedem Betrieb empfehlen, dass er mal einen Mindeststundenverrechnungssatz auf Basis natürlich seiner entsprechenden Ausstattung und Bedarf im Unternehmen natürlich dann entspricht. Also ich würde Empfehlungen rausgeben für Mindeststundensätze und würde dann sagen, und bis dahin ist das legitim. Und wenn wir dann noch unterscheiden zwischen der Omi und dem Unternehmen zum Beispiel, dann ist aus meiner Sicht alles gerechtfertigt. Und dann bewegen wir uns auch in der Realität des Marktes.
Ja, spannend. Schade, dass es keinen Minister für Handwerk gibt, by the way. Wobei, ich muss jetzt zugeben, ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit Peter Haas, der mich sehr freundlich darauf hingewiesen hat, dass es jetzt ein Ministerium gibt, den Beisatz Handwerk mitträgt. Ich glaube, es ist sehr einzigartig in Deutschland.
Also hat man erkannt, dass doch 5 Millionen Menschen irgendwo da rumlungern, wo sich mal lohnt, ein bisschen drauf zu achten.
Ja, was heißt rumlungern? Aber ja, absolut. Wenn man sich mal überlegt, weiß ich nicht, ich glaube mindestens jeder Zehnte, je nachdem wie man misst, oder jeder 10. Wähler hat mindestens einen Handwerker in der Familie. So, und damit, wenn diese Statistik bei der FDP ankommen würde, weiß ich nicht. Also jeder 10. Wähler wäre ja erstmal gar nicht so schlecht.
Also vielleicht muss man das auch nochmal anders bewerten. Vielleicht müsste man auch eine Handwerkspartei aufmachen, um entsprechend für uns selber so ein bisschen zu sorgen. Wenn wir 5 Millionen Stimmen vereinen könnten, glaube ich, hätten wir schon ein bisschen was zu sagen, auch im Bundestag. Würde übrigens der Politik wahrscheinlich gar nicht so schlecht gehen, denn irgendwie hat unsere Politik vergessen, dass es um die Menschen und um Deutschland geht und nicht um irgendwelche Parteibücher oder irgendwelche persönlichen Animositäten. Man darf sich nicht beschweren, wie aktuell die Entwicklung ist. Denn dafür wird zu wenig getan gerade im Moment, leider.
Ja, genau. Thema Unternehmertum, Nachfolge haben wir jetzt schon mal ein bisschen abgehandelt. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz auf das Event in 4 Wochen zu sprechen kommen. Bist du ja auch mehr als aktiv mit dabei. Einmal als HeroCon Champion zum Thema Nachfolge. Warum wir dich da oder warum es uns eine Ehre ist, dass du Ja gesagt hast dazu, haben wir jetzt quasi in den letzten 40 Minuten erläutert. Auch an der Stelle nochmal von mir der Hinweis, es wird da auch einen zentralen Anlaufpunkt geben fürs Thema Nachfolge. Das heißt, da wirklich gibt es die Möglichkeit, in den Austausch mit Oliver zu gehen. Man kann Termine buchen über die Event-App. Du wirst Rede und Antwort stehen zu sämtlichen Themen. Ihr habt, glaube ich, gemerkt, es ist jetzt nicht zwangsläufig auf das Thema Nachfolge begrenzt, sondern wenn es ums Thema Mindset Weiterentwicklung geht, dann gibt es da auch sehr viel schlechtere Ansprechpartner als Oliver Oetken. Aber, und das ist ja auch spannend, du hast ja durchaus auch schon mal das Thema Automation, KI angesprochen, und das ist ja auch, steht ja auch so ein bisschen im Mittelpunkt. Und das, wenn du gesagt hast, okay, Prozesse, Digitalisierung, Automatisierung ist ein Kernstück, um, ich sag mal, ein Unternehmen mit Wert zu schaffen. Was genau wirst du mitbringen zur HeroCon?
Also in dem Workshop werden wir gezielt mal das erklären, was wir so bei unserem Unternehmen gemacht haben mittlerweile. Wir werden mal beschreiben, wo wir herkommen. Das wird so mein Part sein. Also jeder, der das jetzt schon gehört hat, das wird natürlich auch ein Teil sein, natürlich so ein bisschen die Herleitung. Wie es dazu gekommen ist oder welche Verkettung von Fehlern, Themen, Aufgaben halt dazu geführt haben, dass wir uns heute so intensiv mit dem Thema Digitalisierung, Automatisierung und KI beschäftigen. Habe ich schon angedeutet, da werde ich ein bisschen noch mal konkreter werden. Dann ist natürlich ein wichtiger Baustein auch, wie die Zukunft aussieht. Das heißt also so zu schauen, okay, wo geht denn die Reise hin? Was zum Beispiel wir vorhaben oder was so generell gerade im Markt passiert. Bei mir wird mein Prokurist dabei sein, der Volker Blees, der im Moment dieses Projekt komplett unter sich hat. Ich bin da nicht unbedarft oder hilflos an der Stelle, aber ich glaube, er ist derjenige, der auch die Automatisierung komplett begleitet und dementsprechend ja, ist er dann dabei, um möglichst auch nochmal praktische Anwendungen zu zeigen. Und im besten Fall ist auch der eine oder andere dabei, der naja, sagt, okay, will ich auch mal versuchen. Klar, braucht man ein paar Tools für. Wir haben den Workshop so im Bereich Fortgeschrittene reingesetzt, aber wir werden eigentlich so die ganze Story einmal durchgehen. Heißt, eigentlich ist es, ja, wie heißt das so schön, so eine Heldenreise in Anführungsstrichen, ne, die wir da machen, im Sinne vom von Aschenputtel bis weiß ich nicht wohin. Also wir werden schon versuchen, jedem, der da ist, jeder, der ein Interesse da hat, der wirklich sehen möchte, wie so das praktisch in einem Handwerksbetrieb dann nachher auch ist oder umgesetzt werden kann, den werden wir mitnehmen auf dem Weg, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Und unser Ziel ist es natürlich, die Lösungen, die wir bei uns im Unternehmen jetzt entwickeln, dann auch irgendwann vielleicht weitergeben zu können. Denn ganz klar, wir brauchen im Handwerk ganz viele Lösungen. Wir brauchen im Handwerk individuelle Themen, die erledigt werden müssen. Und wenn ich sehe, ich nehme dann immer so schön den Kaffeeprozess. Also wie mache ich mir einen Kaffee? Und wenn man dann weiß, dass so ein Prozess oder generell ein Prozess mehrere hundert Schritte haben kann, und die meisten zum Beispiel beim Kaffee sagen, ich habe da irgendwie 3-4 Prozessschritte, dann kann ich nur sagen, okay, es sind tatsächlich, also die KI sagt, es sind 120 Prozessschritte, die beim Kaffee machen schon anfangen. Also das, solche Sachen werden wir durchbrechen, werden wir uns genauer angucken, werden aber auch viel Frage und Antwort immer zwischendurch machen, weil ich glaube, es geht auch nachher um Vokabeln, es geht um die wichtigsten Steps dabei auch, um wirklich alles auch zu verstehen und mit da am Ball zu bleiben. Und ist so das, was wir mitbringen.
Ja, also ich kann nur Werbung dafür machen, weil es ist eben ja auch genau das Besondere. Du erzählst nicht aus der Theorie, sondern du hast alles mit deinem eigenen Betrieb gemacht. Du hast bei Dingen, die gut liefen, hast du Geld verdient. Bei Dingen, die schlecht liefen, hast du gut Geld verloren. Und am Ende ist es eben nicht nur aus der Theorie und der Konjunktivschublade, sondern du hast erlebt. Also wer da nochmal Fragen hat, darf mit Sicherheit auch auf dich zukommen. Auch abseits der Workshops. Das ist eben auch einer der Punkte, die eben die HeroCon als Veranstaltung auch wertvoll machen, weil man die Leute auch mal da hat. Und zwar nicht nur für einen Workshop, sondern die bleiben. So, und
Der Vorteil ist ja, also man kann die Slots buchen. Ich kann nur dafür Werbung machen. Gerade am Freitag habe ich sehr viel Zeit. Die Zeit darf verplant werden. Wer jetzt nicht da die Slots bucht oder einfach nur spontan sein will, ich habe auch so einen kleinen Stand, da kann man auch hinkommen. Also von daher ist alles möglich und wie gesagt, alles zum Thema Unternehmertum und sich auf den Weg machen, einfach nur etwas zu verändern, kann man mit mir besprechen. Ich sage immer, ich bin kein Spezialist für irgendetwas, aber ich bin unternehmerisch denkend und habe mir sehr viel angeeignet in den letzten Jahren und bin einfach jetzt auch in der glücklichen Lage, Sachen als normal anzusehen, wo manche sagen, meine Güte, was ist das denn? Und das ist das, was ich mitgeben kann und dafür kann man gerne bei mir vorbeikommen.
Sehr schön. Genau, du bist ja als treuer Hörer des Konkret-Podcasts nicht überrascht, dass jetzt noch der HeroCon-Fragenhagel auf dich wartet.
Ja, bin gespannt.
Bist du bereit?
Ja.
Als vorletzter krönender Abschluss. Es kommen ein paar kurze Fragen. Ich muss mal schauen, wie viele ich mir notiert habe. Es werden zwischen 5 und 8.
Gut. Zum Glück nicht 6 und 7.
So, vielleicht auch das. Also schauen. Oliver, was macht für dich ein richtig gutes Event aus?
Ein richtig gutes Event macht für mich aus, wenn ich nach Hause fahre, nicht nur ein gutes Gefühl habe, sondern auch etwas mitnehme. Entweder sind es Verbindungen oder es ist Wissen. Und beides kann man auf jeden Fall bei der HeroCon erleben. Das war definitiv im letzten Jahr so und wird in diesem Jahr auch so sein.
Welches von unseren drei Themen, Automation und KI, Wachstum und Zukunftskräfte, ist für dich das Wichtigste als Unternehmer?
Ah, das ist schwierig. Also es gibt aus meiner Sicht einfach einen Zeithorizont, den man berücksichtigen muss. Und dann wird immer in der Situation, wo man gerade ist, ist immer die Priorität gelegt. Ich glaube, wenn man das Ganze so ein bisschen visionär und langfristig einfach sich anschaut, muss das Handwerk sich mit dem Thema Digitalisierung, Automatisierung und KI entsprechend auseinandersetzen. Deswegen ist der Bereich eigentlich derjenige, der für mich der wichtigste ist.
Bist du eher Typ Networking oder eher Typ Workshop?
Ah, das ist gut. Schwierig gerade. 49 zu 51 würde ich sagen Networking.
Okay, das ist spannend. Also man könnte quasi sagen, beides in unterschiedlichen Facetten.
Ja.
Beim Thema Aftershow-Party, bist du eher Typ Bar oder eher Typ Tanzfläche?
Also beim letzten Mal war es dann der Stehtisch auf der Tanzfläche, also so eine Kombination aus beidem. Ich glaube, Gespräche kann man besser führen an der Bar und dann andere macht man dann, wenn man nicht mehr so viel redet.
Zweite Frage zur Aftershow-Party. Oldie but Goldie oder Ballermann-Schlager?
Durchweg für einen längeren Zeitpunkt, auf jeden Fall Zeitraum, auf jeden Fall Oldie but Goldie, also so 80er und so ist schon in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch Situationen im Leben, wo man das andere mal braucht.
Thema Verpflegung. Bist du Typ Currywurst oder Typ Waffel am Stiel?
Naja, dann auf jeden Fall Currywurst. Das ist so, ja.
Hervorragend. Jetzt nochmal ganz kurz zum Thema vom Podcast zurück. Bist du beim Thema Unternehmertum eher Richtung Gründung oder Übernahme?
Ich glaube, wir sind in dem Zeitalter gerade der Übernahmen. Also deswegen, ich würde es ganz strategisch da ansehen wollen. Ich kann auch aus beiden Perspektiven sprechen. Ich habe ja neben dem Handwerksbetrieb ja auch noch ein anderes Unternehmen jetzt aufgemacht. Und ich muss sagen, dieses von Null anfangen ist schon aufwendig. Weißt du ja auch aus der HeroCon, ne? Wenn du bei Null anfängst, ist halt immer schwierig, das zu tun. Auf der anderen Seite, wenn es dann läuft, dann läuft's. Aber zurückzukommen, ich glaube, wir sind im Zeitalter der Nachfolge, wir sind im Zeitalter der Übernahme. Da draußen sind viele Angebote, die man jetzt wahrnehmen kann und wo man wirklich auch, glaube ich, mit gutem Gewissen einen Betrieb übernehmen kann. Man sollte nur darauf achten, dass man sich halt nicht übernimmt. Und es sind halt so ein paar Punkte, die ich auch eben genannt habe, aber die wir auch natürlich bei der HeroCon noch besprechen werden. Die sind einfach zu berücksichtigen und dann kann man schon ein Unternehmen übernehmen und weiterführen. Definitiv dann diese Fraktion im liebsten Fall.
Warum sollte man als Handwerker in 4 Wochen den Weg nach Dortmund antreten?
Also in 4 Wochen nach Dortmund den Weg antreten sollte man auf jeden Fall, weil es geht in dem Fall nicht um Fußball, auch wenn wir im Stadion dann sind, sondern es geht in dem Fall dann um die wirklich wichtigen Dinge. Wir im Handwerk, wir weiß ich nicht warum, aber gerade wir in der Führung und die Verantwortung tragen, wir haben häufig das Thema, dass wir gar nicht wahrnehmen, was alles für Möglichkeiten, Chancen gibt, wenn wir uns mit vielen Themen mal auseinandersetzen. Wenn ich immer nur in meinem Dunstkreis unterwegs bin, mich immer mit denselben Leuten am Stammtisch treffe, dann wird da keine Innovation entstehen. Und Innovation und Kreativität kann nur da entstehen, wo wirklich mal neue Dinge besprochen werden, die auch mal anders sind, wo Menschen sind, die out of the box denken. Und genau das ist das, was bei der HeroCon stattfindet. Impulse, die wichtig sind, die mich in dem Fall als Konsument, als Gast vor Ort zum Nachdenken bringen sollen, mit Wissen angereichert, sogar in die Lage versetzen, gewisse Sachen umzusetzen Und dann hinzugehen und zu sagen, ich überlege mir jetzt, ob ich mich und mein Unternehmen auf eine andere Ebene heben möchte, ja oder nein. Genau dafür ist dieses Event so wichtig. Und ich glaube, das ist das, was wir im Handwerk viel häufiger wahrnehmen dürfen. Und da darf ich noch einen Satz zu sagen zum Thema Preis. Ich finde, wenn man das sieht, was bei der Veranstaltung geboten wird, auch für 2 Tage. Ich bin bei anderen Veranstaltungen gewesen, da hat es deutlich mehr Geld gekostet. Und da wird auf keinen Fall mehr geboten. Wir sind maximal, sind diese Veranstaltungen, die deutlich mehr kosten, in der ähnlichen Liga. Aber die HeroCon ist schon herausstechend, was dann eben halt, sagen wir mal, den ganzen Tag angeht. Man muss ja unter dem Tag ja eine Addition ja auch machen und sagen, okay, was hat mir der Tag gegeben? Von Menschen über Verbindungen, über Kontakte, über Impulse, über Wissen und über ganz, ganz viele andere Punkte hinweg, inklusive dann auch Verpflegung, also Gastronomie, aber auch, wie sitze ich da, wo bin ich da, Atmosphäre. Und am Ende zählen natürlich auch so Kleinigkeiten, muss ich auf den Dixi-Klo gehen oder habe ich andere Möglichkeiten. Also da muss man ja auch einfach mal berücksichtigen. Und genau da wird eigentlich alles bedient und sehr, sehr gut bedient. Und zum anderen stehen dann da auch noch ein paar Leute, die ein paar Lösungen mitbringen. Also es ist alles da, es sind viele Möglichkeiten da. Wir müssen aus dem Handwerk nur verstehen, dass wir diese Chance auch ergreifen dürfen. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Gilt übrigens nicht nur für die Veranstaltung HeroCon in dem Fall, sondern generell, finde ich, nehmen wir diese Situation viel zu selten wahr. Und da dürfen wir viel mehr uns in diese Richtung bewegen. Alle anderen tun es schon, nur wir im Handwerk meinen, wir brauchen es nicht.
Oliver, vielen herzlichen Dank. Wir haben normalerweise die Tradition, dass der Gast das letzte Wort hat. Aber das war jetzt gerade schon so ein schönes Schlussstatement, dass mir nicht mehr viel anderes übrig bleibt, außer zu sagen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns in etwas weniger als 4 Wochen wiedersehen. Du bist natürlich auch beim Speaker Dinner mit dabei. Das ist auch nochmal eine sehr schöne Zusammenkunft, auch einfach bevor der Ansturm loskommt, Donnerstagabend im Stadion lecker zu essen, gut zu plauschen, und vielen Dank für deine Geschichten, die du mitgebracht hast, deine Ratschläge, die Einladung, auf dich zuzukommen, und ja, herzlichen Dank, dass du Gast bei uns wieder warst.
Wir sehen uns am 12. und 13. Juni im Stadion.
An
bis
alle
bald.
Andere.
Danke dir für die Einladung.
An alle, die es noch nicht erledigt haben. Wir haben noch ein paar Resttickets für die HeroCon am 12. und 13. Juni in Dortmund. Schlag zu, wir haben 3-Ticket-Kategorie, das 49-Euro-Schnupperticket, wo man wirklich einfach auf die Bühnen kommt, wo man den Ausstellerbereich und die Networking-Area nutzen kann. Das Basic-Ticket, wo du die All-Inclusive-Verpflegung mit drin hast, und das Premium-Ticket, wo auch die Workshops mit drin sind. Also ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile ein Paket, wo wirklich für jeden was dabei ist. Also wenn ihr noch nichts im Kalender stehen habt, wunderbar, deckt euch ein. Wenn ihr was im Kalender stehen habt, überlegt, ob ihr das verschieben könnt. Und ansonsten, genau, ich freue mich, möglichst viele von euch dann in Dortmund live und in Farbe zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und macht's gut. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.